Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Am 16. September 1921 wurde dieser Sänger geboren, John Hendricks, und in diesem Jahr jährt sich sein Geburtstag zum 100. Mal. Wir werden in diesem Jahr aber auch auf die runden Geburtstage von anderen großen Jazzern und jazzverwandten Musikern und Musikerinnen zurückschauen. Hans Koller, Evelyn Künecke oder Astor Piazzolla. Und über die Generation 1921 möchte ich jetzt sprechen mit unserem Experten Stefan Wuthe. Schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
War dieses Stück, das wir hier hören konnten, denn nun stellvertretend für diese Generation 1921?
Naja, es zeigt eine Seite des Jazz, der durch die im Jahr 1921 Geborenen in eine sehr vielfältige Entwicklung vorpreschte. Aufgewachsen war diese Generation ja tatsächlich mit dem Swing, der ja in den Jahren der 30er Jahre sehr stilprägend war, den Big Bands von Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller. Doch erlebte diese Generation eine dramatische politische Entwicklung und den Zweiten Weltkrieg. Und so kam es also auch musikalisch zu einer großen Emanzipation im Jazz, dem Bebop, einer Revolution. Es gibt dieser Generation tatsächlich ein Fundament für die Entwicklung des Modern Jazz.
Gibt es denn besondere Musikstücke, die 1921 entstanden sind, die heute noch eine Rolle spielen?
Ja, tatsächlich. Es gibt also einen Mega-Hit von 1921, der heute noch gerne gespielt wird. Der heißt The Sheik of Araby. Der hat den Status eines Jazz-Standards erreicht, weil er sehr eingehende Melodieintervalle hat und so eine riffartige Wiederholung des Themas in einer ganz simplen AB-Schemenführung, sodass also die Möglichkeiten zur Tempogestaltung und zur freien Improvisation gegeben sind. Und so wird dieses Stück also von allen namhaften Musikern, von Armstrong bis Zwingenberger, als Boogie, als Bebop, als Traditional, als Swing, in allen Varianten gespielt.
Wenn wir schon über die Jazzgeneration 1921 sprechen, dann kommen wir auch auf europäische Künstlerinnen und Künstler. Hans Koller, Evelyn Künecke, Europa gilt ja oder galt ja nicht unbedingt als Jazz-Hochburg. Welche Rolle spielten denn diese Künstlerinnen und Künstler zurzeit?
Ja, das ist ganz spannend. Beide Künstler kamen ja nun wirklich zu einer sehr politisch schweren Zeit Europas zur Welt, nämlich kurz vorm Nationalsozialismus, und sind dann mit der Swingmusik auch sozialisiert worden, die damals im Schlager auch auftauchte. Hans Koller war ein gebürtiger Wiener und wurde in den Kriegsdienst eingezogen und geriet in amerikanische Gefangenschaft. Sein Kontakt mit Jazzmusik war dann tatsächlich in der Gefangenschaft, wo er dann ein Lagerorchester gründen konnte. Und bei seiner Rückkehr nach Wien 1946 war er einer der Mitinitiatoren des Hot Club Vienna, ähnlich nach dem Vorbild des Hot Club de France mit Django Reinhardt. Und dort begegnete er auch Evelyn Künecke, die von Berlin aus nach Wien gegangen war und bereits in Berlin sehr nonkonformistisch als swingende Stepptänzerin aneckte. Sie ist also wirklich in der Nazizeit aufgefallen durch den Swing, den sie präsentierte auf Schallplatten. Sie polarisierte, weil sie einfach drauf los sang, ohne eine ausgebildete Stimme zu haben. Und sie zeigte also einen solchen Konformismus, der so überhaupt keine treudeutsche Volksgemeinschaft zeigt. Also diese beiden Künstler haben sich dann aber auch in einer gegensätzlichen Entwicklung gezeigt, die mit der Demokratie und Freiheit der Nachkriegszeit entstanden. Also Hans Koller wurde dann mit seinen Musikerkollegen Jutta Hipp und Albert Mangelsdorf in den frühen 50er Jahren tatsächlich einer der ersten Cool-Jazzer in Deutschland. Und Evelyn Künecke wurde eine sehr populäre Schlagersängerin, die so Filmhits wie Mackie war ein Seemann gesungen hat, aber immer mit einem bestehenden Swing-Feeling und auch immer noch mit Jazzgrößen wie Kurt Edelhagen zusammenarbeitete.
Und zur Generation, zur Jazz-Generation 1921 passt dann oder gehört auch ein Musiker, den man vielleicht erst auf den ersten Blick gar nicht unbedingt mit Jazz in Verbindung bringen würde, nämlich Astor Piazzolla, eine Legende des argentinischen Tango. Und das zeigt ja, dass die Jazz-Generation 1921 sich gar nicht so klar definieren lässt. Welche Rolle spielte denn nun Astor Piazzolla in dieser Auflistung?
Ja, das ist ganz spannend, weil auch er hat den traditionellen argentinischen Tango, der quasi einen Volksmusikcharakter hatte, sehr revolutioniert und hat Jazz-Elemente und Jazz-Instrumente in den Tango reingebracht und damit einen Tango Nuevo, nennt er sich, kreiert und tatsächlich der Welt einen modernen Tango geschenkt, der heute also immer noch getanzt wird und tatsächlich auch Jazzmusiker wieder beeinflusst. Also die gegenseitige Beeinflussung wurde immer größer.
Und Astor Piazzollas Geburtstag jährt sich im März zum 100. Mal. Zum Schluss haben Sie uns, Stefan Wuthe, noch eine Aufnahme des Pianisten Errol Garner ausgesucht. Was macht ihn denn persönlich interessant für diese Generation 1921?
Ja, auch bei ihm ist es so. Er wurde mit dem Swing sozialisiert, er ist mit Swingmusik aufgewachsen, hat in den 30er Jahren auch erstmal in Big Bands angefangen und ging dann dazu über, nur mit Rhythmusgruppe und kleiner Combo zu spielen und hat es geschafft, die Tradition und Technik des Barrelhouse-Piano-Stils nach seinen großen Vorbildern, wirklich Art Tatum oder auch Fritz Waller, erfolgreich fortzuführen, aber immer in einer Gratwanderung zwischen dem Mainstream, also dem Schlager, und dem Modern Jazz. Und da haben wir jetzt ein Beispiel, das das genau repräsentiert.
Vielen Dank, Stefan Wuthe, über die Jazzgeneration 1921.